Heute ist Montag, der 1.7. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, EM-Viertelfinale, Deutschland ein Donnermärchen, so hat es die Tagesschau genannt und ich fand den Titel einfach passend. In Frankreich liegen die Rechtsextremen deutlich vorn, da kann ich euch direkt vor Ort berichten, was hier alles so los ist. Und dann sprechen wir noch über den AfD-Parteitag. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wenn ihr jetzt mal ganz genau hinhört, dann könnt ihr mit ganz viel Glück Meeresrauschen hören an der Côte d'Azur. Während ich hier nämlich aufnehme, kann ich aus unserem Campervan raus aufs Meer schauen. Es ist der Wahnsinn. Wir stehen hier unter Pinienbäumen, man hört die Grillen zirpen und das Meeresrauschen und zwischendurch mal ein Kind laut rufen. Mit dieser Einstellung ist es dann aber doch viel einfacher, sich die News von heute anzuschauen. Legen wir los. Wir fangen mal mit was Schönem an. Deutschland ein Donnermärchen, habe ich gerade schon gesagt. Ich finde diesen Titel einfach so passend. Das habe ich am Samstag gelesen bei der Tagesschau und es sind irgendwie die Good News. Deutschland hat gegen Dänemark 2-0 gewonnen und steht damit im EM-Viertelfinale. Ich muss euch ja nicht sagen, ich bin kein riesen Fußballfan, aber was so drumherum passiert, das finde ich hier umso spannender. Auch hier auf dem Campingplatz haben sich deutsche Camper darüber ausgetauscht, dass sie ihre Satellitenschüssel richtig ausrichten müssen, um das Spiel zu sehen, oder dass sie es irgendwie übers Internet schauen müssen. Und das fand ich so schön, weil sich ganz viele verabredet haben, es gemeinsam zu schauen. Sport bringt fremde Menschen einfach zusammen. Ja, und so ist es ja irgendwie auch in Deutschland bei dem Rudelgucken, wie man das nennt. Nur da haben ganz schön viele Fans einen nassen Po bekommen. Nach einer halben Stunde zog das vorausgesagte Unwetter über Dortmund auf und da war ja auch das Spiel und da kamen da noch Donnerschläge, Blitz und Hagel dazu. Und da hat der Schiedsrichter gesagt, Leute, das geht so nicht mehr, die Teams, die müssen erstmal in die Kabinen. Und da hat er dann 24 Minuten und 25 Sekunden gewartet, dann war es besser und dann ging es wieder weiter. Die Leute auf den Tribünen, die hatten aber irgendwie gute Laune, die tanzten da und haben sich auch unter diese Sturzbäche gestellt und so ein bisschen geduscht und gesungen, oh, wie ist das schön. Ja, beim Public Viewing, da hatten die Leute nicht ganz so viel Glück in Dortmund, da wurde das Event komplett unterbrochen. Und Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, der hat gesagt, Leute, am besten geht ihr gar nicht aus der Tür. Das haben aber doch viele gemacht. Es gab eine Veranstaltung im Westfalenpark in Dortmund und da waren ungefähr 30.000 Menschen. Ja, und das wurde dann alles abgesagt und war, glaube ich, auch gar nicht so cool, weil ganz viele sich dann im Hauptbahnhof getummelt haben und da sind auch noch Züge ausgefallen. Also wie das dann so ist in Deutschland, dann geht einmal alles schief. Und auch in Gelsenkirchen musste das abgebrochen werden. Da waren die Böen so stark, Windstärke 9, dass da wirklich so Zaune beschädigt worden sind und Plakate durch die Luft geflogen sind, also auch gar nicht so ungefährlich. Verletzt hat sich Gott sei Dank niemand und Deutschland ist im EM-Viertelfinale, wenn das mal nicht für die gute Laune bei so einigen geholfen hat. Und es war ja auch so, dass erst am Donnerstag ganz schön große Unwetter auch in weiten Teilen Deutschlands unterwegs waren und ja, viele Verkehrsbehinderungen waren. Und vielleicht habt ihr auch gerade die Bilder aus der Schweiz gesehen, in Zermatt sind sogar Menschen gestorben. Also es ist wirklich, wirklich wieder ganz schön viel los und wir müssen ganz besonders in dieser Zeit auf uns Acht geben. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass wir in Frankreich sind, jetzt schon seit einer Woche. Und gestern sind wir hier auch an der Côte d'Azur durch die Orte geschlendert und haben Menschen dabei beobachtet, wie sie zur Wahl gegangen sind. Und ich glaube, dadurch, dass ich nochmal hier bin, beschäftigt mich das nochmal mehr. Denn man schaut den Leuten ins Gesicht und denkt sich, 34% von euch haben Rechtsextreme in diesem Land gewählt und das ist einfach unfassbar. Präsident Macron, der hatte ja nach der Europawahl entschieden, die Nationalversammlung aufzulösen und Neuwahlen angesetzt. Und das passiert in zwei Wahlgängen, einmal gestern und dann jetzt nochmal eine Stichwahl am 7. Juli. Ja, und somit kann es sein, dass ab dem 8.7. eine rechtsradikale Mehrheit im Parlament sitzt. Und wenn man Macron fragt, warum er das macht, wenn die Stimmung im Land so ist, dann müsst ihr es auch verantworten. Jeden Morgen im Radio wird hier auch sein Ende verkündet. Wir hören das hier auch. Und ich muss euch ehrlich sagen, Macron muss eigentlich die Verantwortung übernehmen. Ohne ihn gäbe es diese offene politische Krise nicht. Und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. In der ersten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich liegt das rechtsnationale Rassemblement National, das sind die Rechtsextremen, unter Marine Le Pen vorn, und zwar mit 34 bis 34,2%. Macron landet auf dem 3. Platz mit 20 bis 21%. Das Linksbündnis, das ist ja ganz interessant, alle linken Parteien, die Sozialisten und die Sozialdemokraten, haben sich ja alle zusammengeschlossen im Front Populaire. Die liegen bei 28 bis 29%. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie sich die Sitze verteilen. Das ist alles noch nicht entschieden und das wird in den Stichwahlen wahrscheinlich entschieden. Erste Prognosen gehen aber davon aus, dass Le Pens Rechtspopulisten und ihre Verbündeten im Unterhaus 230 bis 280 Sitze hätten. 289 Sitze müssten sie haben, um eine absolute Mehrheit zu bekommen. Das bedeutet, sie schrammen mal gerade mit 9 Sitzen wahrscheinlich an einer absoluten Mehrheit vorbei. Und ich muss euch sagen, dass mich das ganz schön schockiert. Die Linken, die sind wahrscheinlich so bei 200 Sitzen und Macrons, die könnten auf 60 bis 100 Sitze absacken. Ja, genaue Aussagen sind dazu aber auch ein bisschen schwierig. Dazu kommt dann sozusagen die Stichwahl nochmal in die Runde und da wird dann auch nochmal geguckt, wie sich vielleicht auch lokale Bündnisse zusammenschließen oder was auch vielleicht die Parteien, die jetzt auch Platz 2 und 3 sind, machen, ob die sich irgendwie zusammenschließen, damit sie rechtsnationale Kräfte verhindern. Ich muss euch aber sagen, und das ist ein Gedanke, der mich hier sehr, sehr stark beschäftigt, wir werden uns das natürlich auch nächste Woche nochmal ganz genau anschauen, wie es dazu kommt, was das bedeutet, und schickt mir gerne eure Fragen, denn es betrifft ja auch irgendwie uns. Denn wenn Frankreich rechtsextrem regiert wird, dann bedeutet das ganz schön viel für Europa. Frankreich ist die zweitstärkste Wirtschaftsmacht in Europa und könnte uns damit in eine neue Eurokrise stürzen. Und wenn ihr euch fragt, wie es wohl ist, in einem Land aufzuwachen, in dem Rechtsextreme kurz davor stehen, die Macht zu übernehmen, dann müsst ihr jetzt einfach nur noch über die Grenze fahren. Und wenn das mal kein Weckruf für Deutschland ist. Der AfD-Parteitag, um irgendwie so ein ganz bisschen beim Thema zu bleiben. Ich bin fast genauso überrascht gewesen wie Tino Chrupalla, als der wiedergewählt worden ist. Der war nämlich ganz schön, der hat in die Kameras geschaut und sich gedacht, wirklich, ich habe 83% bekommen. Beim letzten Mal hat er ja nur 53% bekommen. Das bedeutet, in Essen war ganz schön viel los. Er hat sein bestes Ergebnis eingefahren und auch Alice Weidel hatte ein richtig gutes Ergebnis mit 79,77%. Damit sind beide für 2 Jahre weiter gewählt als du für die AfD. Dann wurde noch darüber diskutiert, ob ein Generalsekretär eingesetzt werden soll. Das ist erstmal nicht passiert. Auf diesem Parteitag ist ganz viel gesprochen worden. Ich habe mir ganz viel dazu angeschaut und ich bin mir sicher, ich möchte es eigentlich an dieser Stelle nicht wiedergeben, weil es bringt uns am Ende nicht viel, außer dass wir nur noch mal bestätigt bekommen, wie Menschen dort sprechen. Ich weiß, dass alle, die diesen Podcast hören, das wissen. Lasst uns doch lieber mal schauen, was vor der Grugerhalle in Essen los war, also da, wo der ganze Parteitag stattgefunden hat. Da gab es nämlich so einige Proteste. Zehntausende Menschen haben gegen die AfD und deren Parteitag in der Stadt protestiert. 50.000 Teilnehmer sollen nach dem Veranstalter auf dem Demonstrationszug gewesen sein. Das lief alles größtenteils friedlich. Die Polizei in Essen sagte dann aber, okay, 28 Polizisten sind dann schon verletzt worden. Da gab es Auseinandersetzungen, aber auch Demonstranten erlitten Verletzungen, etwa durch Pfefferspray. Die Anzahl der verletzten Protestierer, die ist bislang nicht bekannt. Die Polizei selbst sagt, Zitat, Demonstranten haben sich teilweise vermummt und Einsatzkräfte angegriffen. Ja, in einem Fall hätten Polizisten einen Delegierten zur Grugerhalle geleitet. Der sei von ungefähr 200 Personen attackiert worden und dabei hat ein Polizist auch schwere Verletzungen bekommen. Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der sagt dazu, wenn ich höre, dass einige Demonstranten unsere Einsatzkräfte dann als Nazi-Polizisten oder anderweitig beschimpfen, dann werde ich wirklich wütend. Und damit hat er recht, um es ganz klar zu sagen, Demo auf jeden Fall, Gewalt auf keinen Fall. Das ist dann am Ende ja nur Futter für die AfD, sich weiter als Opfer darzustellen. Denkt da immer dran, wenn ihr auf so eine Demo geht. Die Demos sind richtig gut, aber Gewalt auf keinen Fall. Die AfD nutzt das alles für sich aus. Und Gewalt ist natürlich auch nie eine Lösung, das wissen wir. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, die verurteilte auch die gewaltsame Aktion. Gegen Rechtsextremismus braucht es starke demokratische Kräfte und friedlichen Protest. Ihr Dank gelte der Polizei, die gegen linke Chaoten durchgreift. Wo ich hier von ihrer Wortwahl auch nicht sehr begeistert bin. Man kann es als Ministerin auch einfach mal sachlich halten und die Debatte nicht noch befeuern. Ach ja, wir merken auch diese Woche wieder, so einfach ist das alles nicht für die Bundesregierung und auch nicht für die Opposition. Anstatt dass sie wirklich gute Politik gegen rechts machen, verfangen sich viele selbst im Populismus. Finanzminister Christian Lindner zum Beispiel, der war gerade zu Gast bei Reichels Rechtsblatt News und hat da über Schuldenbremse, Migration und Sozialabbau gesprochen. Ihr habt richtig gehört, er ist Teil der Bundesregierung und geht in so ein Magazin. Für mich ist das ein No-Go. Und er sagt dann da auch sowas wie, ohne Haushalt keine Regierung. Deshalb ist auch völlig klar, dass wenn es keine Einigung gibt, das ernsthafte politische Konsequenzen hätte. Und darüber muss sich ja jeder im Klaren sein, auch diejenigen, die fortwährend von mir verlangen, ich sollte aufhören, unser Grundgesetz zu verteidigen, also die Schuldenbremse. Da muss man zu sagen, das sind ganz schön harte Worte und auch vielleicht ein bisschen weit nach vorne geprescht. Denn ehrlicherweise muss man sich fragen, kann er diese Koalition platzen lassen? Gerade ist unsicher, ob er da nochmal einziehen würde. Bei 5%, da ist er eher wackelig unterwegs. Und dann auch noch Friedrich Merz. Er stand beim Tag der Industrie und sagte da:
Gehen Sie zum Spaß mal, wenn Sie heute Abend ein bisschen Zeit haben, auf die Internetseiten der Bundesanstalt für Arbeit. Dann können Sie dort die Werbung für das Bürgergeld sehen. Das ist die Werbung für ein sorgenfreies Leben in Deutschland. So ist das nicht gemeint.
Werbung für ein sorgenfreies Leben? Also ich sehe da ja nur Informationen, wenn man sich diese Webseite ansieht. Und sorgenfrei mit 563 Euro im Monat? Ich sträube mich ja davor, den Vergleich aufzumachen, aber Friedrich Merz, der hat ganz schön viel Kohle und einen Privatjet und hat damit irgendwie vielleicht den Bezug zur Realität verloren. Man könnte sich also fragen, wenn er meint, ein sorgenfreies Leben, geht er dann demnächst zur Tafel und fragt die Leute da, wie finden sie ihr sorgenfreies Leben? Oder fragt er eine Familie, die nicht in den Urlaub kann, die jeden Teller umdrehen muss, die armutsgefährdend lebt, wie sie ihr sorgenfreies Leben so findet? Ihr merkt, darüber rege ich mich sehr auf und ich finde, das ist auch berechtigt. Denn wer mit Bürgergeld lebt, kann nicht wählen, was er gerade will. Es geht um ein Existenzminimum. Und was daran sorgenfrei ist, rein gar nichts. Warum ich euch diese beiden Geschichten erzähle, ist ganz klar. Populismus ist nie eine Antwort für rechte Kräfte in Deutschland. Dieser Populismus, der hier von Merz ausgeht, aber auch von Lindner auf dieser Ebene, hilft nicht, damit die Menschen nicht die AfD wählen. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen Antworten, wir brauchen klare Kommunikation. All das ist in diesen zwei Beispielen nicht passiert. Und jetzt noch eine Good News zum Schluss, denn der Juli hat noch einige Neuigkeiten für euch. Cannabis-Clubs dürfen loslegen. Seit April darf man Cannabis ja in kleinen Mengen bei sich anbauen. Ab Juli folgen jetzt die Vereine. Wie viele Leute dort Mitglied werden dürfen, wie viel Cannabis sie erhalten, das ist natürlich begrenzt. Ja, und dann habe ich noch was rausgefunden, das ist auch neu. Wenn Krebs früh erkannt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja größer, dass man den Erkrankten besser helfen kann. Bei der Brustkrebsvorsorge übernimmt die gesetzliche Krankenkasse jetzt die Untersuchung bis 75 Jahre, statt wie vorher nur bis 69 Jahre. Für ältere Raucherinnen und Raucher im Alter von 50 bis 75 gibt es außerdem ein Programm, um Lungenkrebs früher zu erkennen. Wenn das mal keine Good News zum Schluss sind. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Glocke, all das kann uns helfen. Das ist so wichtig, über was wir hier sprechen. Und deswegen hören wir uns auch am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.